Nun ist es so, wie es ist. Ja, sieh, ich mache alles neu, ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Und ich habe mir so überlegt, wenn wir diese Jahreslosung hören und wenn wir sie anschauen, an was denken wir da? Wir haben uns unterhalten darüber auch mit meiner Frau, wie man diesen Vers wohl im Laufe dieses Jahres auch interpretieren wird. Und vielleicht denkst du, naja, dieses Jahr, was ich brauche, ist auf jeden Fall mal Heilung für meinen Körper. Mir geht es nicht besonders gut. Ich brauche das, dass Gott mich anrührt. Oder wir haben kürzlich mit jemandem gesprochen, der hatte am Heiligen Abend eine unsanfte Begegnung. Das heißt, das Auto hatte eine unsanfte Begegnung mit einem Baumstamm, der über die Straße lag. Und vielleicht geht es deinem Auto so ähnlich und du brauchst dringend neues Auto oder was auch immer, eine gute Reparatur. Vielleicht bist du in finanziellen Schwierigkeiten und hoffst, dass 2026 alles besser wird. Vielleicht hast du irgendeine Prüfung versemmelt und denkst dir, ich hoffe, dass das nächste Mal besser funktioniert. Vielleicht bist du aber auch für übermorgen angemeldet bei unserem Ehe-Event und hoffst darauf, dass in deiner Ehe wieder ein frischer Wind weht und dass da irgendwie alles besser wird und dass es aufwärts geht. Oder du denkst, meine Beziehung zu Gott ist irgendwie so alltäglich geworden, ist irgendwie eingeschlafen, ist kalt geworden. Und du hoffst auf eine neue Belebung in dem neuen Jahr. Und ich denke, das sind alles gute und vielleicht auch notwendige Dinge. Allerdings, wenn wir uns diesen Vers anschauen, dann stellen wir fest, der steht im letzten Buch der Bibel und dort im vorletzten Kapitel. Und das sollte uns auch was sagen. Der bezieht sich eigentlich auf die Ewigkeit und der bezieht sich darauf, dass Gott diese Welt neu machen wird. Ich hatte das Vorrecht, am Montag auf der Jesus Saves Conference sprechen zu dürfen zu dem Thema Ich glaube an Gott, den Schöpfer. Und da ging es eben um Schöpfung. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott diese Welt gemacht hat. Und ich habe da auch kein Problem damit, das auch mit wissenschaftlichem Denken und wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammenzubringen. Und deswegen habe ich auch kein Problem damit, wenn am Ende von der Offenbarung steht, dass Gott diese Welt neu schaffen wird. Und dass diese Welt, wie wir sie kennen, diese Erde, der Himmel, die Sterne, alles vergehen wird und dass Gott alles neu machen wird. Das ist etwas, was Gott uns verheißt für die Endzeit. Aber ich möchte diesen Bezug auf unsere jetzige Situation nicht so ganz von der Hand weisen. Ich habe mir überlegt, dürfen wir diesen Vers so verstehen, wie wir ihn vielleicht so ganz spontan verstehen möchten. Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Das ist doch was, wo wir uns wünschen würden. Ja, endlich, ja, es soll vorwärts gehen. Und nicht bloß, irgendwann wird Gott eine neue Erde, einen neuen Himmel machen. Und da bin ich auf einen Vers gestoßen, der mich seit vielen Jahren schon begleitet und der im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17 steht. Da heißt es, wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Es gibt sogar Übersetzungen, die übersetzen das genau so, wie es in der Offenbarung steht, nämlich es ist alles neu geworden. Und das ist das, wo ich zum ersten Mal über diesen Vers gestolpert bin und mir gedacht habe, also ich weiß nicht, was der Paulus da geschrieben hat, aber bei mir ist nicht alles neu geworden. Vielleicht kämpft mancher von euch damit, dass du eben nicht ganz neu bist, sondern dass du, wie es Luther oder Melanchthon oder wer auch immer gesagt hat, der alte Mensch, der ist in der Taufe zwar ersäuft worden, aber das Vieh kann schwimmen. Und es ist eben nicht alles neu. Ich bin nicht ein vollkommen neuer Mensch. Ich bin nicht derjenige, der plötzlich alles unter seinen Füßen hat. Aber was da steht, und das dürfen wir einfach auch so nehmen, das ist, wir sind in Christus. Wenn wir denn in Christus sind, wenn du dieses neue Leben mit ihm angefangen hast. Wenn du in Christus bist, dann hat was Neues angefangen. Und ja, dieses Neue, was da ist, das hat immer diese Hoffnung, es verändert sich. Wir haben als Bewegung und wir haben das für uns als Gemeinde auch so übernommen und sagen das auch jedes Mal, wenn wir uns mit unseren Mitarbeitern vor dem Gottesdienst treffen, dann erinnern wir uns daran, dass unser Ziel ist, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Wir wollen diese Veränderung haben. Wir wollen, dass mehr Menschen zu Jesus finden und wir wollen, dass die Menschen, die bei Jesus sind und eben auch wir, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und deswegen, da hat was Neues angefangen. Und das, was jetzt vor uns liegt, ist, wir versuchen, dem nachzukommen. Wir versuchen, diesen Kontakt zu Gott zu halten. Wir versuchen, ihm mehr Raum in uns zu geben. Immer mehr von dir. Ich weiß nicht, wie du das verstehst. Man kann jetzt sagen, ja, ich möchte mehr von Gott. Aber eigentlich geht es gar nicht darum, dass wir mehr von Gott bekommen. Es geht darum, dass er mehr von uns bekommt. Aber ich habe kein Problem mit dem Lied. Ich singe das auch gern. Das ist ja auch in Ordnung so, wenn wir das im Hinterkopf behalten. Wir haben uns kürzlich auch darüber unterhalten, wie wir so beten. Oder so dieses, wir bitten Gott, Herr, mach du doch bitte dieses oder jenes. Und ich denke mir manchmal, wenn ich selber so bete oder wenn ich andere so beten höre, dann denke ich mir, was ist das eigentlich für ein Gebet? Ist jetzt Gott dafür verantwortlich, dass es falsch läuft oder wie? Ist Gott derjenige, der Veränderung im Wege steht? Und ich muss zu Gott sagen, Herr, tu doch bitte endlich dieses oder jenes. Oder bin ich womöglich am Ende derjenige, der diese Veränderung aufhält? Bin ich derjenige, der nicht bereit ist, die entsprechenden Schritte zu gehen? Da ist was Neues entstanden. Aber alles wird nicht auf Knopfdruck neu. Um manches, da muss ich mich kümmern. Und natürlich kann ich beten, Herr, bitte schenk du Veränderung. Aber am Ende des Tages ist vieles von der Veränderung nicht Gottes Sache, sondern meine Sache. Ich muss mich dazu entscheiden, was anders zu machen. Ich muss mich dazu entscheiden, das in meinem Kopf umzustellen. Ich muss mich dazu immer wieder neu entscheiden, wenn ich wieder in diese Situation komme, wo ich Veränderung haben möchte, dass ich sage, ja, 2025 ist es immer wieder schiefgegangen, aber 2026 möchte ich, dass ich mich richtig entscheide. Und ja, wir dürfen um Gottes Hilfe bitten, dass er uns die Kraft dazu schenkt. Aber lasst uns immer wieder daran denken, dass nicht Gott derjenige ist, der diese Veränderung in mir aufhält. Ich muss vielleicht bereit sein, den unbequemen Weg zu gehen. Ich muss vielleicht bereit sein, meine Gewohnheiten umzustellen. Wenn du feststellst, dass in deinem Leben immer wieder Dinge schieflaufen, dann darfst du dich auch mal fragen, wo bin ich da selber dafür verantwortlich? Wo präge ich mein eigenes Leben? Wo bin ich dafür verantwortlich, dass diese Gleise immer so laufen? Ich erinnere mich noch, als ich frisch meinen Führerschein hatte, jetzt muss ich gerade mal nachdenken, 78, genau. Da war ein Winter mit sehr viel Schnee. Und ich erinnere mich noch, ich hatte damals einen Audi 50 mit Vorderradantrieb. Das war super für den Winter. Der lief dann so in diesen, in diesen Schienen, die es da auf der Straße gab. Manche von euch, die können sich das nicht mehr so vorstellen, aber früher gab es zum Teil wirklich Schnee auf der Straße. Also uns war so hoch Schnee, vielleicht jetzt nicht auf der Autobahn oder so, aber auf den kleineren Straßen. Und da sind halt x Autos gefahren und dann gab es da halt so eine Spur. Und wenn du in der Spur drin warst, dann konntest du eigentlich das Lenkrad loslassen und der ist halt dieser Spur nachgefahren. Aber wenn du dann abbiegen wolltest, dann musstest du aus der Spur auch wieder raus. Und ich habe in diesem Winter viel gelernt, wie man mit Schnee umgeht. Und da habe ich geistlich was gelernt. Wenn du in so einer Spur drin bist und du möchtest jetzt eben nicht mehr diese eingefahrenen Wege gehen, dann musst du manchmal ganz kräftig gegenlenken, um da überhaupt rauszukommen. Und vielleicht ist das für manche von uns auch 2026 dran. Und ich finde, das ist auch so eine gewisse Spannung. Also ich möchte jetzt auch nicht Druck aufbauen und sagen, du musst alles selber machen und dann ist am Ende irgendwie doch wieder unsere Leistung, die uns in den Himmel bringt und so. Lasst uns das einfach mal festhalten, manches müssen wir selber tun. Aber, und auch das steckt in diesem Vers drin, wir sind eine neue Schöpfung. Wir haben auch eine neue Kraftquelle. Wir sind angeschlossen an diesen Strom Gottes, der durch uns fließt. Und deswegen müssen wir diese Veränderung auch nicht aus eigener Kraft machen, sondern wir dürfen aus Gottes Kraft neu werden. Manches tut er von ganz alleine. Das finde ich auch cool. Vielleicht sagst du jetzt, das ist ein bisschen ein Widerspruch, weil ich muss es ja selber tun, aber manchmal tut Gott auch Wunder, einfach so, trotz unseres Glaubens, wenn ihr mich jetzt mal richtig verstehen möchtet. Ich denke da immer an die Gemeinde, die gebetet hat, als Petrus da im Gefängnis war und dann steht er vor der Tür und Gott hat ihre Gebete tatsächlich erhört und dann klopft er an die Tür und dann sagt die Magd, Petrus steht draußen und die Leute sagen, du bist nicht ganz dicht, der ist im Gefängnis. Und ich denke mir, ja, wie groß war der Glaube dieser Gemeinde und Gott hat trotzdem gehandelt. Und manchmal, vor allem am Anfang meines Glaubens, hatte ich so den Eindruck, dass ich bin zwar noch nie so ein E-Bike oder ein Fahrrad mit Hilfsmotor gefahren, aber so ähnlich habe ich mir das so vorgestellt. So, ich trete zwar irgendwie, aber ich habe den Eindruck, da schiebt irgendjemand. Und ja, vielleicht lässt es manchmal auch mit der Zeit nach. Aber wir haben diese Kraft und wir dürfen Gott auch um diese Kraft bitten und dürfen wissen, dass wir diesen Herausforderungen nicht alleine gegenüberstehen. Aber zurück zu unserem Text und was der eigentlich sagt. Es gibt eine ganz, ganz wichtige Grundlage oder ein Prinzip, was man unbedingt beachten muss, wenn man Bibeltexte anschaut, und das ist der Zusammenhang. Und ich habe schon gesagt, es steht im letzten Buch der Bibel, im vorletzten Kapitel. Und deswegen lasst uns mal wenigstens ein paar Verse drumherum lesen und miteinander anschauen. Offenbarung Kapitel 21, wenn du deine gedruckte oder elektronische Bibel dabei hast, darfst du gerne mitlesen oder du kannst auch hier vorne an die Wand schauen. Offenbarung 21, die Verse 1 bis 7. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu. Und er sagte, schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Er sagte zu mir, sie sind in Erfüllung gegangen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, den werde ich umsonst aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt. Wer siegt, wird dies als Anteil erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Oder meine Tochter. Heutzutage haben wir auch beim Erbrecht keine Probleme mehr und können da beides einsetzen. Vielleicht sagst du jetzt, kommt mir irgendwie bekannt vor. Da hat doch kürzlich schon mal jemand drüber gepredigt. Ja, in der Tat, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe den Abschnitt schon mal verwendet, ohne zu wissen, dass ich am Anfang des Jahres noch mal drüber predigen werde. Und deswegen werde ich manche Teile jetzt einfach rauslassen und nicht dieselbe Predigt halten. Aber du darfst gern nachschauen in unserer Mediathek, wenn dich da das eine oder andere noch mehr interessiert. Also der Abschnitt, den wir hier vor uns haben, der beginnt damit, dass Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde macht. Ich habe darauf schon hingewiesen. So, es bezieht sich definitiv auf das Ende der Zeit. Es bezieht sich auf eine Neuschöpfung dieser Welt. Und dann kommt dieser Vers 3, wo es heißt, seht da die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und jetzt komme ich nochmal auf das zurück. Müssen wir jetzt bis zum Ende der Zeiten warten, dass Gott unter uns wohnt? Halleluja. Nein, wir müssen es nicht tun. Denn Gott wohnt schon unter uns. Wenn du jetzt ganz spontan eine Handbewegung machen müsstest, jetzt habe ich es natürlich schon verraten, aber du unterhältst dich mit irgendjemandem und es geht um Gott. Die meisten Menschen würden instinktiv diese Handbewegung machen. Gott. Irgendwo da oben auf Wolke 7 oder weit weg. Gott ist oben. Aber was wir glauben dürfen, ist, dass Gott in uns wohnt. Dass Gott Wohnung gemacht hat in uns. Mein Taufspruch, Johannes, glaube ich, 14, hat mir den Vers nicht gemerkt, aber ich weiß, was drin steht. Wenn jemand meine Worte hört, dann werde ich zu ihm kommen und wir werden Wohnung in ihm machen. Und das finde ich eine Wahrheit, die ich mir viel zu selten vor Augen führe und die eigentlich auch nicht wirklich begreifbar ist. Gott wohnt in mir. Und wo wohnt Gott noch? Ihr dürft. Ach so, ja, in dir, das ist gut. Also klar, wenn ich sage in mir, dann meine ich in dir natürlich auch. Aber wo wohnt er noch? Er wohnt ja nicht nur in mir. Oh, Entschuldigung. So war das nicht gemeint. Wo wohnt er noch? Im Haus Gottes. Genau. Er wohnt in seiner Gemeinde. Im Lobpreis seines Volkes. Und deswegen ist immer eine gute Entscheidung, in die Gemeinde zu kommen. Gottesdienste zu besuchen. Ich erinnere mich an eine Geschichte, nicht vor langen Jahren in einem Buch gelesen habe, manche kennen das vielleicht auch schon. Da war ein Pastor in Südamerika und jemand kam in den Gottesdienst und wollte ihm wohl irgendwie ein bisschen Honig ums Maul schmieren und hat gesagt, ah, Pastor, als ich heute Morgen hier reingekommen bin, da habe ich plötzlich so die Gegenwart Gottes gespürt. Und der Pastor hat dann zu ihm gesagt, so, und wo war Gott vorher? Vielleicht war das ein Impuls des Geistes Gottes, dass er sagen sollte, es ist beides richtig. Gott wohnt in uns. Und das ist was, was wir sehen sollten. Und das ist was, wo wir uns immer wieder das auch vor Augen führen sollten. Wenn du dich das nächste Mal, wenn du kurz davor bist, dich daneben zu benehmen oder so, dann denk dran, Gott steht nicht nur neben dir, er ist in dir. Wir müssen uns nicht nur vorstellen, dass Gott da ist, sondern er ist wirklich da. Und trotzdem, wenn wir zusammenkommen, ist Gott noch auf eine besondere Art und Weise da. Ich glaube, dass die Verheißung, die Gott uns gegeben hat für das Zusammensein seiner Gemeinde, dass er uns da eine Gegenwart, eine Gemeinschaft mit ihm verheißen hat, die nochmal auf einer anderen Ebene ist oder die nochmal eine andere Qualität hat. Und ja, wenn es einfach nicht anders geht, dann wird Gott wahrscheinlich auch Wege finden, das anders umzusetzen. Aber die meisten von uns sitzen nicht in Einzelhaft. Die meisten von uns haben die Möglichkeit, in eine Kleingruppe zu gehen, in den Gottesdienst zu gehen, in den Lobpreisabend zu gehen, wo auch immer, in Gemeinschaft Gott anzubeten. Und darauf liegt eine besondere Verheißung. Und ich möchte euch ermutigen, nehmt es wahr. Man predigt ja immer zu den falschen Leuten. Ihr seid ja die, die da sind. Aber wenn du jetzt vielleicht über YouTube zuschaust und diese Entscheidung vielleicht etwas leichtfertig getroffen hast, nicht hierher zu kommen oder wie auch immer. Oder wenn ihr in Urlaub unterwegs seid. Oder wenn ihr euch überlegt, beginnen wir unseren Familienausflug um 7 Uhr oder um 12 Uhr. Dann denkt vielleicht mal auch in diese Richtung nach. So, also auch das ist was, was wir jetzt schon haben. Aber was wir dann am Ende der Zeiten auf eine besondere Art und Weise erleben werden. Und was Gott möchte, ist diese Trennung, die zwischen ihm und uns stattgefunden hat im Garten Eden, dass er die rückgängig macht. Da gibt es so einen ganz besonderen Vers im ersten Buch der Bibel, 1. Mose Kapitel 3, Vers 8 und 9. Nachdem die Menschen gesündigt haben und von dieser Frucht gegessen haben, von der sie nicht essen sollten, da kommt Gott am Abend in diesen Garten. Ich weiß nicht, wie man das vorstellen muss. Gott ist ja, hat ja keinen Körper in dem Sinn, aber na gut, wie auch immer. Wir stellen uns das jetzt vielleicht einfach mal so vor, wie es da auch steht. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, also Adam und Eva, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Aber Gott rief nach dem Menschen, wo bist du? So, Gott sucht diese Gemeinschaft, die er vorher offensichtlich mit dem Menschen hatte, und jetzt ist was kaputt gegangen. Und diese unbeschwerte und direkte Gemeinschaft, die findet plötzlich nicht mehr statt. Und der Mensch unterhält sich mit Gott. Und dann wird er am Ende aus dem Garten Eden rausgeworfen. Und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so mit Gott geredet hast, wie Adam und Eva mit Gott geredet haben. Oder ob du sagst, nee, das habe ich noch nie erlebt. Gott möchte diese Gemeinschaft wiederherstellen. Und es wird am Ende der Zeiten passieren. Er wird diese Trennung, die zwischen uns immer noch wirksam ist, am Ende beseitigen. Und auch da darfst du gerne nochmal zurückgehen zu dieser anderen Predigt, wo ich da ein bisschen mehr drüber gesagt habe. Das ist was, was wir auf der einen Seite jetzt schon haben, aber auf der anderen Seite eben auch noch nicht so wirklich. So, ja, Gott ist da, Gott wohnt in uns, wir haben Gemeinschaft mit ihm, wir können mit ihm reden, aber eben nicht so, wie es im Garten Eden war. Und das ist was, was Gott wiederherstellen wird. Die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen sein. Und das ist was, was Gott auch schon angefangen hat zu verwirklichen und wo wir auch im Neuen Testament schon so einen Hinweis haben. Gott mit uns. Es heißt ja, und er, Gott, wird bei ihnen sein. Das Neue Testament ist ja in Griechisch geschrieben, aber wenn du diesen Satz in Hebräisch übersetzt, dann bekommst du das Wort Immanuel. Das ist gut. Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Und das ist der Name, der uns im Buch Jesaja für den Messias gegeben ist, für Jesus. Und da hat Gott angefangen, diesen Prozess zu starten. Gott kommt auf diese Welt. Gott bleibt nicht fern, er kommt uns nahe. Er ist bereit, sich die Hände dreckig zu machen. Er ist bereit zu leiden. Er ist bereit, am Kreuz zu sterben, um mit uns wieder Kontakt aufzunehmen, diese Trennung zu beseitigen. Und es hat jetzt angefangen und wir dürfen jetzt schon einen Teil dieser Früchte genießen. Aber am Ende der Zeiten wird es auf eine ganz besondere Art und Weise nochmal passieren. Und dann im Vers 7 heißt es dann, und wer siegt, wer überwindet, wird Anteil erhalten, wird dies als Anteil erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Und ich weiß nicht, was dieser Vers mit dir macht, ob du sagst, ja, super. Oder ob du sagst, wer überwindet, wer bis zum Schluss durchhält, wer stark genug ist, werde ich stark genug sein, werde ich durchhalten, werde ich es schaffen. Macht dich dieser Vers zuversichtlich oder macht er dich unsicher? Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, den wir vorher angesprochen haben, mit der Veränderung. Ja, unser Heil liegt in Jesus. Am Ende des Tages kommt es nicht darauf an, dass wir gut sind. Am Ende des Tages kommt es nicht darauf an, dass wir genug leisten. Wir werden nicht deswegen im Himmel ankommen oder angenommen werden, weil wir so nett waren, weil wir uns so gut entwickelt haben, weil wir so heilig gelebt haben, sondern wir sind deswegen bei Gott gerecht, weil Jesus am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat. Und wenn du das angenommen hast, dann darfst du wissen, ich bin gerettet. Ich bin ein Kind Gottes. Und das, von was Johannes hier spricht oder was wir in verschiedenen, also eigentlich spricht ja nicht Johannes davon, er hat es bloß aufgeschrieben, aber von was Gott hier spricht und was wir in verschiedenen anderen Stellen auch im Neuen Testament finden, das hat was damit zu tun, dass etwas neu geworden ist, so wie wir es gelesen haben im Korintherbrief. Und dass es jetzt darum geht, das, was neu geworden ist, auch umzusetzen in unserem Leben, dementsprechend zu leben. Wird mal so formuliert im Neuen Testament, dass wir würdig wandeln sollen der Berufung, mit der wir berufen sind. Und ich vergleiche das gern mit einem Mitglied des Königshauses. Ich erinnere mich noch vor vielen, vielen Jahren, als die noch jünger waren, dass die Kinder von damals noch Prinz Charles und Lady Di sich manchmal nicht so ganz prinzengemäß aufgeführt haben. Da gibt es Bilder von Prinz Harry, wie er in einer entsprechenden Uniform mit dem ausgestreckten rechten Arm den Hitlergruß macht. Und es ging durch die Zeitungen und da wurde, ja, da hat man sich dann schon überlegt, ob die denn das richtige Material sind für eine Thronfolge oder so. Und da merken wir, die sind Prinzen. Die sind königlichen Geschlechts. Aber dann muss man sich auch entsprechend verhalten, oder? Deswegen verlieren sie nicht ihren Adelstitel oder ihre Abstammung. Aber es ist wichtig, dass man sich entsprechend verhält. Und ich glaube, so ähnlich ist es bei uns. Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns ausstrecken danach und sagen, Herr, ich weiß, dass es nicht nötig ist, damit ich in den Himmel komme, aber ich möchte dir eine Freude machen. Und ich möchte, dass die Menschen um mich herum kein verzerrtes Bild von dir sehen, sondern ich möchte dir ähnlicher werden. Ich möchte, wenn die Leute mich anschauen, wenn sie sehen, wie ich mich verhalte, dass sie da nicht irgendein Zerrbild sehen. Und dann heißt es, diese Worte sind zuverlässig und wahr. Das ist was, an was wir glauben dürfen, worauf wir uns ganz feststellen dürfen. In Lukas 22, Vers 32, da sagt Jesus zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das hat er zu Petrus gesagt, nicht zu dir. Und trotzdem, ich glaube, dass Gott für mich betet, dass mein Glaube nicht aufhört und dass die Tatsache, dass ich nach so vielen Jahren immer noch dabei bin, schon was mit meiner Entscheidung zu tun hat, aber auch was damit, dass Jesus für mich eintritt. Philipper 1, Vers 6, ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Gott hat ein Werk in dir angefangen und er wird es vollenden. Und da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Von Gottes Seite ist die Sache gegessen. Du bist sein Kind. Gott hat sich dazu entschlossen, dich bis ans Ende zu bringen. Und wenn du nicht es vermasselst, haben wir die Predigt auch noch mal kurz angehört, dann werden wir da ankommen. So, lasst uns einfach dranbleiben. Lasst uns überwinden. Lasst uns unseren Blick ausrichten auf denjenigen, der uns gerettet hat. Und deswegen geben wir alles für ihn. Er ist der Grund, weshalb wir diese Zuversicht haben. Meine Frau hat mir gestern Abend noch einen Hinweis gegeben auf eine Predigt, die ihr gut gefallen hat, von einem Pfarrer aus der Nordkirche irgendwo. Ich habe mir die dann auch noch kurz angehört und da war ein interessanter Satz dabei, den ich euch gerne weitergeben würde. Wir müssen das Glück nicht aus dem neuen Jahr herausquetschen. Ich dachte, ja, da kann ich von ganzem Herzen zustehen. Wir müssen das Glück nicht aus dem neuen Jahr herausquetschen. Und wisst ihr warum? Weil das neue Jahr nicht das Entscheidende ist. Das neue Jahr wird toll oder es wird Käse. Das neue Jahr wird total gesegnet und das beste Jahr, was du hattest, oder du musst weiter mit diesen Schwierigkeiten leben, in denen du schon 2025 warst, oder womöglich wird es noch schlimmer. Ich weiß es nicht. Aber das ist nicht das Entscheidende. Natürlich dürfen wir darauf hoffen, dass alles besser wird und dass, so habe ich ja die Predigt angefangen. Alles in Ordnung. Aber das, auf was es wirklich ankommt, ist das, was nach 2026 kommt. Wer weiß, vielleicht für dich auch nicht nach 2026. Niemand von uns weiß, ob wir nicht 2026 in die Ewigkeit abberufen werden oder ob Jesus wiederkommt. Aber das ist das, auf was wir unseren Blick fixieren sollten. Ich bin heute Morgen aufgewacht und ich habe gemerkt, irgendwas ist nicht ganz gut. Ich habe so ein bisschen Schwindel gehabt und so. Und so habe ich zu meiner Frau gesagt, dass sie uns heute hierher fahren soll. Und wisst ihr, was gut und wichtig ist bei Schwindel? Dass du nicht zur Seite aus dem Auto rausguckst, sondern dass du deinen Blick nach vorne richtest, auf einen Punkt, der vor dir liegt, auf den du zufährst und der sich nicht bewegt. Und das ist was, was ich uns heute Morgen empfehlen möchte für das neue Jahr. Richte deinen Blick nach vorne. Fixier deinen Blick auf Jesus. Das ist dein Fixstern, der dich sicher ans Ziel bringen wird und der dich davor bewahren wird, hier im Getöse und im Getümmel dieser Welt irgendwie auf Abwege zu kommen. Wir konzentrieren uns auf Jesus und auf das Ziel. Und das ist das Entscheidende. Und wenn 2026 ein glückliches Jahr wird, preis dem Herrn, dann freuen wir uns drüber. Und wenn es vielleicht nicht so toll wird, dann sagen wir, okay, ich weiß, wo ich hingehe. Und ich weiß, dass das, was hier auf dieser Welt passiert, nicht das Entscheidende ist, sondern entscheidend ist, dass ich am Ziel ankomme. Im Neuen Testament lesen wir mal, schaut nicht darauf, wie die Leute gelebt haben, sondern schaut ihr Ende an. Und ich hoffe und wünsche und bete, dass am Ende meines Lebens, ob da noch Leute sind, die zugucken oder nicht, ist jetzt mal nicht so wichtig, aber dass ich am Ende meines Lebens von Gott dieses Urteil bekomme, der zu mir sagt, du frommer und getreuer Knecht, ich sage es jetzt mal mit Luther, so habe ich es auswendig gelernt, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Das ist unser Ziel, darauf gehen wir zu. Und das ist letztendlich das, was diese Jahreslosung bedeutet. Ich mache was Neues und du bist dabei.